Wir hören die Textlesung zur Predigt aus Jesaja 60, die Verse 1 bis 3. Es geht dort um die Stadt Jerusalem, wie sie denn zukünftig sein wird. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Weil es so kurz ist, lese ich gleich nochmal. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht.
Ja, wir haben uns vorhin schon so schön gesungen, wie soll ich dich empfangen? Wie begegne ich dir richtig? Eine gute Frage. Wie begegne ich dem Herrn der Welt, der auf die Erde gekommen ist, um mich und dich zu retten? Wie empfänglich bin ich denn für diesen Jesus, für die Worte, die er gesprochen hat und spricht, auch heute Morgen? In unserem Bibeltext, den wir gleich lesen wollen, geht es unter anderem auch darum, wie Menschen reagieren auf die Worte Gottes, auf die Worte Jesu, auf seine Ankunft. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat, Johannes Kapitel 1, die ersten 14 Verse. Johannesevangelium, Kapitel 1, die ersten 14 Verse. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Für die heutige Predigt habe ich die Überschrift genannt, die Joachim auch schon eingeführt hatte. Jesus bringt Licht und Leben in diese Welt. Oder vom Text her gesagt, das fleischgewordene Wort bringt Licht und Leben. Und damit sind wir schon direkt bei der Weihnachtsbotschaft. Weihnachten steht vor der Tür. Und Jesus selber hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und er war es auch, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und zwar nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern erleben in Fülle. Das war sein Auftrag. Dafür ist er geboren. Dafür ist er auch gestorben. Um uns sündige, verlorene Menschen zu retten. Um uns Licht und Leben zu geben. Schauen wir uns nun also genauer an, wie Johannes diese beiden Begriffe Licht und Leben nun in den Zusammenhang mit Jesus bringt. Interessant ist zunächst, wie Johannes sein Evangelium über Jesus Christus beginnt. Anstatt direkt von Jesus zu sprechen, redet er in Vers 1 verschlüsselt und er spricht von dem Wort. Griechisch Logos, also ein Titel von Jesus Christus. Das heißt im Prinzip, anstelle von dem Wort könnte man auch Jesus einsetzen. Dann verstehen wir vielleicht leichter, was hier gemeint ist. Und wir entdecken in diesen ersten Versen drei großartige Tatsachen über diesen Herrn Jesus, über dieses Wort. Erstens, Es war schon vor der Schöpfung. Im Anfang war das Wort. Das heißt, Jesus, er hat schon immer existiert. Er ist nicht irgendwann geboren worden wie wir Menschen, sondern er war von Ewigkeit her. Das Zweite ist, das Wort war bei Gott. Das heißt, Jesus war und ist eine von Gott, dem Vater, unterschiedene Person und dennoch mit ihm eins. Denn Gott lebt in sich eine ganz besondere, innige Gemeinschaft. Wir sprechen da gerne von der Dreieinigkeit Gottes. Wir glauben ja nicht an drei Götter. Nein, es ist aber ein Gott in drei Personen geoffenbart. Und auch wenn dieses Thema uns wohl immer ein Geheimnis bleiben wird in seiner Tiefe, so bezeugt die Bibel es doch immer wieder. Ein Gott in drei Personen. Und das Dritte, was wir hier sehen, das Wort war Gott. Damit unterstreicht Johannes die Gottheit von Jesus. Er kam zwar als Mensch auf diese Erde, aber war dennoch gleichzeitig Gott. Er war nicht nur gottähnlich oder ein Gott unter vielen Göttern, nein, Jesus hatte die völlige Gottheit auch in sich. Interessant an dieser Stelle, mit diesem Bekenntnis zur Gottheit Jesu, beendet Johannes auch das Evangelium. Das heißt, er beginnt damit und er beendet sein Evangelium mit dieser wichtigen Tatsache, Jesus ist gleich Gott. Und als dieser Gott möchte er auch von uns Menschen anerkannt werden. Denn in der Ewigkeit wird es jeder einmal tun müssen, seine Knie vor Jesus beugen. Und besser ist es deshalb, wenn wir heute schon kapitulieren, wenn wir heute schon umkehren zu diesem großen Gott und das wahre Leben, das wahre Licht in ihm finden dürfen. Besonders spannend in diesem Abschnitt sind auch die Parallelen zum ersten Buch Mose, Kapitel 1. Denn in beiden Stellen geht es um den Anfang. In beiden Stellen geht es um die schöpferische Tätigkeit Gottes. Und beides Mal wird ganz besonders der Zusammenhang von Licht und Leben uns aufgezeigt, in Joachim auch hier schon wunderschön gezeigt hat. Denn diese enge Verknüpfung, Licht und Leben, überrascht nicht. Wir haben es vorher gesehen und auch schon gehört, es gibt kein Leben ohne Licht, keine Pflanze, kein Baum kann wachsen, wenn es nicht vom Licht bestrahlt wird. Dass hier das Wort, also Jesus, das Leben ist, ist daher eine logische Folge von Gottes Schöpfungstätigkeit. Und dieses Anliegen zieht sich auch durch das ganze Johannesevangelium hindurch, denn die Absicht des Autors, das fasst er mal in Kapitel 20 zusammen, seine Absicht war, dass der Leser durch das Wort, also durch Jesus, durch seine Worte, das wahre Leben erhalten soll. Menschen sollen ewiges Leben durch ihn bekommen. Sie sollen Hoffnung bekommen, mitten in ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Dunkelheit. Da soll Gottes Licht hineinscheinen. Und genau deshalb ist Jesus Mensch geworden. Wir haben in Vers 14 gelesen, das Wort wurde Fleisch. Warum? Um uns Licht und Leben zu bringen, das wir so dringend nötig haben, jeder von uns. Wir erkennen hier also Folgendes, wenn wir die Parallelen zu 1. Mose mit Johannes Evangelium zusammenfassen. Mose, er schrieb im Buch Genesis über die alte, irdische Schöpfung, so wie wir sie heute noch mit unseren Augen wahrnehmen können, wenn wir in der Natur draußen unterwegs sind. Und Johannes, er schrieb über die neue, geistliche Schöpfung, wie sie uns zum Beispiel auch in 2. Korinther 5, Vers 17 beschrieben wird. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Was Neues ist geworden, das Alte ist vergangen. Und dieses Neue, es ist nur dann möglich, wenn der Schöpfergott höchstpersönlich mit seinem ewigen Leben uns Leben einhaucht. Und wie das funktioniert, schauen wir uns gleich noch an in den Versen 12 und 13. Zunächst wird in Vers 3 noch festgehalten, wie das Wort, also Jesus, in diese Welt hineingewirkt hat. Dieser Schöpfergott. Alles ist durch ihn entstanden, lesen wir dort. Nichts gibt es, das ohne ihn entstanden ist. Jesus hat also alles durch sein Wort, das aus seinem Mund gekommen ist, geschaffen. Alles Sichtbare, alles Unsichtbare in dieser Welt. So bestätigt es auch Paulus und auch der Hebräerbriefschreiber an verschiedenen Stellen. Ja, Jesus hat Macht. Jesu Worte haben Macht. Und deshalb heißt es auch im Schöpfungsbericht mehrere Male, und Gott sprach und es geschah. Und Gott sprach und es geschah. Das heißt, wenn Gott etwas spricht, dann geschieht es sofort. Und es hat sich auch bis heute nicht geändert. Seine Worte haben Kraft. Seine Worte haben Macht. Seine Worte sind Leben. Wer dieses heilige Wort Gottes, und wir haben es alle zu Hause, liest und aufnimmt, der wird immer wieder neu belebt, neu erfrischt, neu erquickt von diesem Worten Gottes, von seiner Gegenwart. Und lasst uns deshalb auch nicht müde werden, immer wieder darin zu forschen, immer wieder neu darin zu lesen, uns aufmuntern zu lassen, Gottes Wesen zu entdecken, vor allem auch von seiner Liebe immer wieder angesteckt zu werden. Damit wir hinausgehen können in den Alltag, der so viele Herausforderungen hat, und wissen, er ist da. Er begleitet uns da hindurch. In diesem Wort finden wir dazu nämlich den Trost und die Ermutigung und die Hilfe, die wir tagtäglich brauchen. Und wenn wir diese Ermutigung in Anspruch nehmen, dann dürfen wir immer wieder das erfahren, was hier in Vers 4 steht. In ihm war das Leben. In Jesus ist das wahre, erfüllte Leben. Und mit Leben ist hier nicht nur das physische Leben gemeint, das der Schöpfer Gott uns allen gegeben hat. Nein, dieser Text, der geht weit darüber hinaus. In Jesus ist uns vor allem das ewige, unvergängliche Leben geschenkt worden. Er ist die Quelle von allem wahren Leben und dieses Leben bietet er nun allen Menschen an. Allen Menschen, die er selber geschaffen hat. Die spannende Frage ist, und darüber hatten wir im Einstieg schon nachgedacht, wie reagieren nun die Menschen auf dieses Angebot Jesu, auf seine Ankunft. In den Versen 10 und 12 werden uns verschiedene Reaktionen genannt. Zwei negative und eine positive. Und dass die ablehnende Haltung Jesus gegenüber immer größer ist als die positive, auch das hat sich bis heute nicht verändert. Schauen wir uns also zunächst die zwei ablehnenden Haltungen an. Wie sehen diese aus? In Vers 10 heißt es, die Welt, und damit ist ganz allgemein die Gott ablehnende Menschheit gemeint, sie erkennt Gott nicht als Schöpfer an. Das zweite ist, Vers 11, die Welt verstößt Gott lieber, als ihn anzunehmen. Die erste Ablehnung, Vers 10, sie steht im Zusammenhang mit dem Schöpfergott. Und das müssen wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was das für Gott eigentlich bedeutet hat. Die Menschen, die er selber geschaffen hat, sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Die Menschen, wo er mit so viel Liebe und Kreativität sich ausgedacht hat, sie lehnen ihn einfach ab. Sie erkennen ihn nicht als Herr und König über ihr Leben an. Vor allem begreifen sie nicht, dass in Jesus ihr Schöpfer ja direkt vor ihnen steht. Nein, sagen sie, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Das Thema der Nichterkennung Jesu, es durchzieht eigentlich das gesamte Neue Testament. Am Kreuz sagt Jesus von denen, die ihn gekreuzigt hatten, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen es nicht. Im Römerbrief schreibt Paulus von der Blindheit, die Israel zum Teil widerfahren ist. Auch sie waren blind für ihren Erlöser. Und auch viele andere Begebenheiten von Jesus, auch mit einzelnen Menschen, können wir nachlesen. Sie alle waren davon geprägt, dass die Menschen nicht erkannt haben, wer vor ihnen steht, wer Jesus wirklich ist. Und wir merken, von Natur aus haben wir sündigen Menschen absolut keine Erkenntnis, wer Jesus Christus wirklich ist und war. Und deshalb ist die zweite Form der Ablehnung in Vers 11 nur logisch, nur folgerichtig. Denn aus dem Nicht-Erkennen folgt jetzt das Nicht-Aufnehmen. Klar, wer Jesus nicht als Schöpfer und Heiland anerkennt, der hat auch keinen Bedarf, mit diesem Jesus in seinem Leben irgendwas zu tun zu haben. Deshalb heißt es auch in Vers 11, er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Was ist hier mit Eigentum gemeint? Psalm 24, Vers 1 hilft uns hier weiter, wo es heißt, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Sein Eigentum umfasst also die ganze Erde, samt den Menschen, die darauf wohnen. Und nun kommt er auf diese Erde und die Menschen müssten sich einfach eigentlich freuen. Sie müssten jubeln, sie müssten einen großen Empfang für ihn machen, sie müssten dankbar sein, ihren Herrn zu sehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie heißen ihn nicht willkommen, sondern sie verachten ihn. Sie versuchen ihn zu töten schon von Jugend auf, schon als kleines Kind lebt er in Lebensgefahr. Und es zieht sich fort. Sie lehnen ihn ab. Sie bespucken ihn. Sie kreuzigen ihn draußen vor der Stadt. Womöglich ist mit den Seinen auch ganz speziell Israel gemeint hier. Ich weiß es nicht sicher. Aber Tatsache ist, Jesus wird von den Menschen abgelehnt. Das sehen wir hier deutlich. Sie wollen nicht, dass er in ihr Leben hineinspricht. Und schon gar nicht, dass er Herr und König über ihr Leben ist. Es bestätigt sich also erneut, was wir vorhin schon mal festgehalten haben. Der natürliche Mensch ohne Gott, er hat keine Erkenntnis über Jesus, wer er ist, was er getan hat und warum man ihn im Leben bräuchte. Denn um zu wahrer Erkenntnis zu kommen, braucht es, und das heißt es auch in unserem Text, es braucht ein übernatürliches Eingreifen Gottes, von dem uns eben die Verse 12 und 13 berichten. Es braucht eine geistliche, eine innerliche Neugeburt, sagt Johannes dort, die weder mit Herkunft noch mit menschlichem Verlangen zusammenhängt. Nein, dieses Wunder, Jesus als den wahren Erlöser, als den, der Leben und Licht bringt, kennenzulernen. Dieses Wunder wird nur dem geschenkt, der sich im Glauben den Worten Jesu ganz anvertraut, der sich dem Logos hingibt und ihm von ganzem Herzen nachfolgen möchte. Glaube an Jesus, das ist der Schlüssel zum wahren, ewigen Leben. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Nur der Glaube an diesen Jesus, an diesen Auferstandenen. Er wird mich zum Kind Gottes machen, wie es hier heißt. Er bringt mich zurück in die Familie Gottes. Der Glaube, der echte Glaube an Jesus. Und es ist hier wichtig zu sehen, Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhalten. Ja, ich finde es auch ganz recht und gut, was Jesus gemacht hat. Es ist nicht nur ein Staunen über die Wunder Jesu, über sein soziales Engagement, über seine guten Taten. Nein, beim Glauben kommt es darauf an, diesen Schritt auf Jesus zuzumachen, das Angebot von ihm anzunehmen, ihn beim Wort zu nehmen, seine Einladung zu erwidern und sein Leben zu öffnen, dass Jesus einziehen kann. Wohl dem, der diesen Schritt geht. Denn von da ab darf Jesus die Kontrolle, die Führung über unser Leben übernehmen. Ab da ab darf er, der Herr und der Meister, für uns sein. Und sein Wort, die Bibel, sie wird dabei der Kompass sein, der Maßstab, an dem wir uns orientieren, damit wir wissen, wie wir nun leben sollen als Christen, als Nachfolger und Jünger des Herrn Jesus. Wenn du also noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann ist heute Gelegenheit, umzukehren, zu diesem Herrn zu kommen, endlich aufzuhören, Jesus noch länger abzulehnen. Er lädt dich ein, deine Herzenstür aufzumachen, damit auch du dieses Wunder der Neugeburt erleben darfst. Und wenn du vielleicht schon viele Jahre mit Jesus unterwegs bist und viele Jahre im Glauben bist, dann ist es hier wichtig zu sehen, es geht im Christsein nicht darum, möglichst viel Wissen über Jesus anzuhäufen, möglichst viel Theologie in seinem inneren Schrank abzulegen. Nein, das biblische Wort für Erkenntnis meint nicht Verstandeslogik im griechischen Sinne. Wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, dann meint sie eine aus dem praktischen Umgang mit Jesus, dem Vertrauen auf ihn erwachsende Erkenntnis. Das heißt, ich begebe mich hinein in eine persönliche Beziehung mit diesem Jesus Christus. Und ich pflege diese Gemeinschaft täglich, indem ich sein Wort lese und auf ihn höre, indem ich mit ihm rede und das austausche, was mich bewegt und wo ich lernen möchte. Denn ohne diese Nähe fehlt mir die Kraft, im Alltag so zu leben, wie es Gott gefällt. Und ich falle wieder zurück in mein altes Leben. Ich werde nicht das tun, was er möchte. Ich brauche diese Gegenwart, diese Nähe zu meinem Herrn jeden Tag. Bisher haben wir uns vor allem den ersten Aspekt betrachtet, dass Jesus uns Leben gebracht hat. Jetzt vertiefen wir noch kurz den Gedanken, dass Jesus auch das Licht der Menschen ist. Und interessant ist, wie der Schreiber Johannes diese Verse über das Licht Jesu einleitet. Er betont nämlich, dass bevor das wahre Licht auf diese Erde kommt, ein Mann namens Johannes auf die Bühne der Geschichte tritt. Vers 6. Bei diesem Johannes handelt es sich nicht um den Schreiber des Evangeliums, sondern um den bekannten Wegbereiter, Johannes, der Täufer genannt. Und zunächst wird festgestellt, dieser Johannes, er war von Gott gesandt. Und genau darin liegt auch das Geheimnis seines Auftrages. Gott selbst hatte ihn gesandt, so wie früher die Propheten des Alten Testamentes. Gott hatte ihn nicht nur gesandt, sondern auch für seinen Auftrag ausgestattet mit Kraft, mit Vollmacht, mit allem, was er dafür eben nötig hatte. Und das Schöne ist, das macht Gott heute immer noch so. Wenn wir in seinem Reich, in seiner Gemeinde uns einbringen, wenn er die Aufgaben vor die Füße legt, die du für ihn tun sollst, dann rüstet er dich auch mit Kraft aus, mit Vollmacht, mit Energie, genau das zu tun, was er getan haben möchte. Und es ist deshalb für uns alle das Allerbeste, wenn wir all unsere Dienste eben nicht aus eigener Kraft heraus versuchen zu meistern, sondern immer wieder in diesem Bewusstsein leben, ja, ich brauche Jesus. Auch bei der winzigsten Kleinigkeit bin ich auf ihn angewiesen. Denn nur wenn er durch mich wirkt, entsteht geistliches Leben. Ich kann es nicht bewirken. Egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie sehr ich mich bemühe, ich brauche seine Hilfe in allem. Und ich glaube, dafür müssen wir immer wieder die Demut anziehen. Die Demut und die Einsicht, dass meine Kraft allein nicht das bewirken kann, was Gott eigentlich tun könnte, wenn ich in seiner Gegenwart leben würde. Wir brauchen unseren Herrn einfach in allem. Genau das hatte Johannes der Täufer für sich selber sehr gut verstanden. Johannes der Täufer hatte gelebt für diesen Herrn. Er sah sich selber nur als Zeuge für das noch viel größere Licht, das nach ihm kommen sollte. Er wusste, das viel Wichtigere als der Zeuge selber ist den er bezeugt. Und das ist Jesus Christus. Er ist das wahre Licht der Welt. Im Gegensatz zu allen falschen Messias-Anwärtern, die da immer wieder aufgetreten waren, die gesagt haben, hier, ich bin der Erlöser. Und sie waren es doch nicht. Und auch im Gegensatz zu all den kleinen Lichtern der Propheten des Alten Testaments, hier strahlt Jesus als das hellste Licht über alles hinweg. Nur der eine, von dem Johannes hier zeugt, er war das wahre Licht. Er war das beste, das wahrhaftigste und allerhellste Licht, das es gibt. Und dadurch, dass dieses Licht in die Welt kam, lesen wir in Vers 9, hat jeder Mensch nun Licht von Gott empfangen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Licht der Rettung Jesu allen Menschen scheint, gleichgültig welcher Nationalität, welcher Rasse wir angehören, welche Hautfarbe wir haben. Es bedeutet, dass Jesus den wahren Charakter der Menschen durch sein Licht auch bloßgestellt hat. Indem er sein Licht in unsere Herzen hineinscheinen lässt, da kommt nämlich zutage, was wirklich drinsteckt. Wir wissen, was passiert, wenn Joachim diese Kerze in einem dunklen Zimmer anzündet. Plötzlich wird es hell und plötzlich erkenne ich in den Ecken und in den verschiedenen Bereichen meines Zimmers Dinge, die ich im Dunkeln nicht gesehen habe. Und genau so möchte auch Gottes Licht diese dunklen Stellen in uns erleuchten, darauf hinweisen, wo noch Sünde ist, was bereinigt werden müsste, wo er sein Licht in uns noch mehr scheinen lassen möchte. Und wohl uns, wenn wir immer wieder uns von diesem Licht erfassen lassen, wenn wir uns öffnen, dass dieses Licht hineinkommen kann, seine Strahlen uns erhellen können, damit wir wieder neu uns reinigen lassen können vor dem Thron Gottes, denn er vergibt gerne. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm die Dinge bekennen, die wieder sich zwischen uns und Gott hineingelegt haben. Und wenn wir neu von diesem Licht angezündet sind, dann können wir dieses Licht auch weitergeben, hinaustragen in diese Welt voller Dunkelheit, in diese Welt, die dieses Licht so unendlich nötig hat. Dann können wir zum Zeugen, zu Lichter werden, wie es Johannes der Täufer damals eben auch war. Dreimal wird Johannes der Täufer in diesen Versen als Zeuge berichtet. Und es wird extra betont, dass er nicht das Licht ist, sondern nur von dem Licht Zeugnis gibt. Ja, diese Funktion als Zeuge Jesu, die haben wir heute alle auch, die wir Jesus nachfolgen. Und gerade in dieser verrückten Zeit, in der wir aktuell leben, mit so vielen Ängsten, mit so vielen Unsicherheiten, so vielen Zukunftssorgen, da sind wir gesandt, um Menschen von diesem wahren Licht zu berichten, Zeugnis zu geben, dass Jesus uns Hoffnung und Leben geben möchte. Denn vermutlich ahnen wir kaum, wie viel Dunkelheit in den Herzen und den Leuten ist, mit denen wir täglich zu tun haben. Unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, vielleicht sogar eine Familie selber. Vielleicht wirken die alle mega erfolgreich, fast unbezwingbar. Man sieht es ihnen äußerlich gar nicht an, was im Herzen wirklich vor sich geht. Und doch schreit es dort, hungert es dort nach Liebe. Die Sehnsucht nach Erfüllung rumort in ihrem Herzen, nach echtem Leben, nach mehr. Wo gibt es noch Sicherheit? Menschen brauchen diese Sicherheit. Und die finden sie nicht in den Dingen dieser Welt, sondern nur in dem, der wahres Leben geben kann. Lasst uns deshalb in dieser Weihnachtszeit Möglichkeiten nutzen, Möglichkeiten suchen, wo wir Menschen zum Licht werden können. Gott wurde arm für uns. So singen wir in einem anderen Weihnachtslied. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seinen Reichtum, durch seine Armut reich werden. Deshalb wurde Gott arm für uns. Und genau das ist nochmal eine schöne Zusammenfassung der heutigen Predigt und auch der Weihnachtsbotschaft ganz allgemein. Das fleischgewordene Gott. Wort Gottes kam, um uns Licht und Leben zu geben. Und ich wünsche uns, dass wir über dieses Wunder der Menschwerdung, vielleicht auch über die Weihnachtsfeiertage, wieder ganz neu nachdenken, wieder ganz neu ins Staunen kommen und mit den Hirten anbetend niederfallen vor diesem großen Herrn, der alles in sich vereint. Licht, Leben, Liebe und noch vieles mehr. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du auf diese Erde gekommen bist, als dieser Retter, als dieser Heiland. Diese Welt hat es so nötig und hat es immer noch nötig, dich anzunehmen, dich zu suchen, der du das Licht und das Leben bringen möchtest. Und wir sehen es auch heute, wie viel Ablehnung dir entgegenkommt, Herr Jesus, aber wir danken dir für jeden, der dich annimmt. Wir danken dir für jeden, der umkehrt zu dir und wir danken dir, dass wir selber dazugehören dürfen. Ja, auch das ist ein großes Wunder, dass wir durch dich zu Kindern Gottes gemacht wurden. Danke dafür. Danke für dieses Geschenk und lass uns immer wieder neu dein Licht auch in unser Leben hineinscheinen, dass wir selber strahlen, Herr Jesus, weil du in uns lebst und weil du uns immer wieder belebst und erfrischst. Danke, Herr Jesus, dass wir alles in dir haben dürfen. Lass uns auch diese Weihnachtszeit dazu nutzen, dass wir neu staunen über das Wunder deiner Ankunft, das Wunder, dass du neues Leben in uns schaffst. Danke, dass wir dich kennen dürfen und auch anderen bezeugen dürfen, dass du ein Licht und Leben gibst, wie sonst niemand auf der Welt. Amen.